mit Johann Kneiß.
Herzlich willkommen. Was haben Medikamente aus Österreich mit dem Regenwald im Amazonas zu tun? Oder Autos aus Deutschland mit Rindfleisch aus Argentinien? Und mit den Menschenrechten in Brasilien zum Beispiel? Fragen, denen wir nachgehen wollen. In der Diskussion ist einmal mehr ein Handelsabkommen. Das zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur-Raum. Und die Debatte scheint diesmal besonders intensiv. Bevor wir sie beginnen, bitte ich meine Gäste um ganz grundlegende Informationen. Mercosur, was heißt das? Gemeinsamer Markt des Südens. Welcher Raum ist das?
Ja, also im Prinzip ist der Mercosur ein Handelsfreiraum, könnte man sagen, EU-light oder die junge EU wurde 1991 so aus der Taufe gehoben, umfasst die Länder Argentinien und Brasilien, die maßgeblich beteiligt sind, und Bolivien bzw. Paraguay sind es noch dabei.
Uruguay und Paraguay.
Uruguay, genau.
Robert Hafner, Geograf, genau, an der Universität Graz mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft in Südamerika. Zwei Riesen also, Argentinien, fast drei Millionen Quadratkilometer, Brasilien noch größer, 8,5 glaube ich, mit 200 Millionen Einwohnern. Dagegen sind die beiden anderen, Uruguay und Paraguay, vergleichsweise Zwerge, aber auch immer noch doppelt so groß wie Österreich, Uruguay viermal so groß ungefähr, Paraguay. Also schon große Räume, über die wir sprechen. Alexandra Strickner.
Ja, absolut große Räume. Und vielleicht, was an dieser Stelle wichtig ist, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass in Brasilien ein sehr großer Regenwald steht, der Amazonas. Er ist sozusagen mehr als 50% des noch vorhandenen Regenwaldes, den es auf der Welt gibt. Und man kann ihn quasi auch als Klimaanlage der Welt bezeichnen, der aber eben zunehmend bedroht ist von massiven Rodungen. Und was man vielleicht auch noch so sagen kann zur Region, dass es politisch sozusagen sehr große Umwälzungen in den letzten Jahren gegeben hat. Mittlerweile ist eben mit Bolsonaro auch erstmals eine Person an der Spitze Brasiliens, der ganz offen Rechte der Menschen einschränken will. Gerade heute hat er angekündigt, dass es eigentlich sein Projekt wäre, die Arbeitnehmerinnenrechte sozusagen zurückzustutzen. Es gibt auch vielfältige Menschenrechtsverletzungen, die massiv zugenommen haben in den letzten Monaten, seit er eben an der Macht ist. Also es ist auch eine Region, die gekennzeichnet ist durch Menschenrechtsverletzungen. Brasilien ist auch das Land, das innerhalb der 10 Länder mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen ist. Also eine Region, die sich eben auch durch nicht unbedingt gute Bedingungen für die Menschen, die dort leben, auszeichnet.
Alexandra Strickner, Ökonomin, Sie haben auch in Lateinamerika studiert und gearbeitet, auch im Bereich Landwirtschaft. Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay aus Handelssicht, als Handelspartner für die Europäische Union und für Österreich. Herr Igor Sicardi von der Industriellen Vereinigung, zuständig für Handelspolitik dort. Wie sehen unsere Handelsbeziehungen aus zurzeit? Was erhofft man sich von einem Abkommen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir stehen dem Abkommen positiv gegenüber. Wir erwarten dadurch deutliche Wachstums- und Beschäftigungssteigerungen, sprich Arbeitsplätze. Zur Situation jetzt. Österreich hat im vergangenen Jahr knapp 1 Milliarde, also Waren im Wert von 1 Milliarde Euro in den Mercosur-Raum exportiert. Jetzt ist es so, dass die Zölle im Mercosur-Raum sehr hoch sind. Also Sie haben vor die Kfz-Industrie genannt. Also wenn Sie zum Beispiel ein Auto in die USA exportieren, zahlen Sie 2,5% Zoll. In Argentinien bzw. im Mercosur-Raum sind es 35%. Das heißt, hier erwarten wir durch einen Abbau von Zöllen und weiteren Handelshemmnissen deutliche Steigerungen bei den Wachstums- und Beschäftigungszahlen. Es ist jetzt schon so, dass in Österreich knapp 32.000 Arbeitsplätze gesichert werden durch den Handel mit dem Mercosur-Raum. Und hier erwarten wir eben erstens A, durch den Abbau entsprechender Hemmnisse, Möglichkeiten und Chancen für Steigerungen und für neue Arbeitsplätze. Und zweitens ist für uns ganz relevant, dass die Europäische Union in dem Fall, sofern das Abkommen kommt, der erste Handelspartner weltweit wäre, der mit dem Mercosur-Raum ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen hat. Das würde europäischen Exporteuren noch einmal einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen.
Gegenüber den Mitbewerbern
aus aller Welt.
Diskutieren Sie mit, die Einladung wie immer an Sie. Stellen Sie Fragen an die Fachleute, nützen Sie diese Gelegenheit 0800 22 69 79. Noch einmal langsam 0800 22 69 79. Oder schreiben Sie uns ein Mail an punkt1@orf.at. Und unsere Musik heute ist ein Import aus dem Mercosur-Raum. Der Gitarrist Yamandu Costa und der Akkordeonist Renato Borghetti, beide aus dem Süden von Brasilien, nicht weit von Argentinien. Unser Thema heute, Argentinien, Brasilien, wo diese Musik herkommt, Uruguay und Paraguay, die vier Mitgliedstaaten des Mercosur und das Abkommen, das zwischen dieser Region und der EU geschlossen werden soll. Viel wurde darüber schon diskutiert in den letzten Tagen und Wochen. Alexander Strickner, 340 Organisationen aus Europa und Lateinamerika haben sich dagegen ausgesprochen. In der derzeit bekannten Form, es ist noch nicht die endgültige. Ihre Organisation ist dabei, ATTAC Österreich, Sie sind Mitbegründerin von ATTAC. Was sind Ihre Bedenken?
Ja, das erste große Bedenken für uns hat tatsächlich mit der Klimaanlage der Welt zu tun, mit dem Amazonas. Für uns ist dieses Abkommen ein Klimakiller-Abkommen. Brasilien ist ja mittlerweile der zweitgrößte Produzent von Rindfleisch, der größte Exporteur von Rindfleisch und der Treiber für die massiven Rodungen des Amazonas, das sind eben die Rindfleischproduktion und die Sojaproduktion. 25% des ursprünglichen Regenwaldes sind ja bereits zerstört und jede Minute werden 35 Fußballfelder zerstört. Also das ist sozusagen eine sehr rasante Entwicklung. Wir wissen auch von Daten aus Brasilien, dass seit Bolsonaro Präsident wurde, also seit Jänner 2019, dass diese Rodungen massiv angestiegen sind.
Um 60%
im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. Also sozusagen wirklich ein massiver Anstieg. Und wenn das Abkommen käme, würde man sozusagen diesen Treiber weiter verschärfen. Es ist ja vorgesehen, dass fast 100.000 Tonnen Rindfleisch zusätzlich dann importiert werden. Auch ein Großteil der Futtermittel, die in Europa verfüttert werden, um diese Masse an Fleisch, die es bei uns eh schon gibt, zu erzeugen, kommen aus diesen Ländern, aus vor allem Argentinien und Brasilien. Das heißt, man befeuert sozusagen diesen Trend der Abholzung und damit geht man bewusst ein, dass eigentlich man diese Klimaanlage der Welt zerstört und sie hat eben eine unverzichtbare Rolle. Denn wenn diese Regenwälder abgeholzt werden, das weiß man auch schon, dann werden sie eben statt zu Kohlenstoff speichern, das ist ihre Funktion jetzt, sie haben die Fähigkeit, das aufzugreifen, zu Kohlenstoff, zu Treibhausgasproduzenten. Und alles, was wir jetzt bisher von dem, was öffentlich wurde, sehen können, ist, dass eben es keine Maßnahmen gibt, die man hier in das Abkommen hineingeschrieben hätte, die tatsächlich verhindern würden, dass diese Rodungen weitergehen. Es steht zwar die Referenz zum Pariser Klimaabkommen drinnen, es steht zwar drinnen, dass Brasilien zugesagt hat, 12 Millionen Hektar aufzuforsten. Allerdings gibt es absolut keinen Mechanismus in diesem Abkommen, außer einen Dialog, den man führen kann, um das aufzuhalten. Und der Herr Wojan, der Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, hat heute darüber geschrieben im Standard und hat auch gesagt, das Instrument, das man hier hineingeschrieben hat, ist eines, wo man drüber redet, was ein öffentlicher Pranger ist, aber de facto Konsequenzen, die sich daraus ziehen, also sozusagen Maßnahmen, wo man das verhindern kann oder wo man dann sagen kann, ihr macht das weiter, das wollen wir nicht, das ist eben nicht enthalten. Und daher ist für uns dieses Abkommen ein Klimakiller-Abkommen. Wir haben nur mehr 10 Jahre Zeit, um hier wirklich eine Trendwende zu bewirken. Und wir wissen, wir müssen unser Wirtschaftssystem, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften und auch wie wir handeln, grundlegend verändern. Und in Österreich ist ja TAG auch Teil der Anders-Handeln-Plattform. Also wir haben ja nichts gegen Handel, aber wir sagen, es muss sich grundlegend ändern. Der Fokus des Handels muss sich verlagern in stärker auf lokalen, regionalen Handel, also innerhalb der EU, das zu stärken und nicht weiter diesen globalen Handel auszuweiten, der einfach unser Klima kaputt macht und sozusagen unsere Lebensgrundlagen damit zerstört.
Vielen Dank. Sie haben da schon sehr vieles angesprochen. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Herr Magister Secardi von der Industriellen Vereinigung sieht das Abkommen positiv. Was sagen Sie zu dem Bedenken in puncto Klima und Amazonas Regenwald? Das ist ja wirklich eine Hauptsorge zurzeit weltweit, der Klimawandel und was man dagegen tun kann.
Ja, also vielen Dank. Zum Thema Klima gehe ich sehr gerne darauf ein, dass der weltweite Klimaschutz ist auch aus Sicht der Industrie sehr entscheidend. Also die Industrie bekennt sich vollumfänglich zum weltweiten Klimaschutz und auch vor allem zum Pariser Klimaübereinkommen. Aus unserer Sicht ist nur eine sehr starke internationale Zusammenarbeit der richtige Weg, um die Fragen sozusagen des Klimaschutzes anzugehen. Und da ist aus unserer Sicht die Tatsache, dass sich beide Parteien in dem Vertrag völkerrechtlich dazu verpflichten, die Vorgaben des Pariser Klimaübereinkommens umzusetzen, zentral und nicht nur sozusagen eine Randnotiz oder wie auch immer, insbesondere in Zeiten, in denen die USA sich aus dem Pariser Klimaübereinkommen zurückziehen. Andere Staaten überlegen sozusagen in dieser Sogwirkung auch ihre Zusagen zu relativieren. Das ist für uns ein sehr entscheidender Schritt, auch bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit. Die österreichische und die europäische Industrie produziert im weltweiten Vergleich am klimafreundlichsten und dementsprechend ist eine internationale Zusammenarbeit auch wichtig, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Ein zweiter Punkt zum Thema Klima, den ich auch noch vorbringen möchte, der aus unserer Sicht sehr zentral ist. Wir haben derzeit zwei Phänomene, die mehr oder weniger parallel verlaufen. Zum einen, was ich schon gesagt habe, die österreichische und die europäische Industrie produzieren im weltweiten Vergleich am klimafreundlichsten. Zum anderen ist es aber so, dass sich immer mehr Wirtschaftsregionen verstärkt zusammenschließen, um die Vorteile des freien Handels besser sozusagen nutzen zu können. Gerade vor 2 Wochen hat sich die afrikanische Freihandelszone gebildet, sprich eine Zone des Freihandels quer über Afrika. Wir haben die transpazifische Freihandelszone von Japan über Vietnam, Australien bis Kanada. Das heißt, wir sollten, glaube ich, nicht den Fehler machen zu glauben, wenn wir mit den Südamerikanern unseren Handel nicht intensivieren, dass es da nicht andere machen. China ist schon der Handelspartner Nummer 1 für den Mercosur-Raum. Und das hat dann zwei Folgen. Zum einen findet dann natürlich Produktion, Handel und dadurch auch Arbeitsplätze nicht in Europa statt, sondern anderswo. Und zum anderen ist es natürlich weltweit gesehen so, dass dem Klimaschutz dann auch nicht geholfen ist, weil dann dort mehr produziert wird, wo die Standards eben nicht so hoch sind, also wie zum Beispiel in Asien. Das heißt, aus unserer Sicht, aus Sicht der österreichischen und auch europäischen Industrie, ist dem weltweiten Klimaschutz sehr wohl geholfen, wenn der Anteil Europas an den weltweiten Handelsströmen möglichst hoch ist. Und das geht durch entsprechend gut gemachte Abkommen wie das EU-Mercosur-Abkommen. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Importe. Da ist es schon auch wichtig, alles mit einem gewissen Augenmaß zu sehen. Dass jetzt 100.000 Tonnen Rindfleisch zusätzlich kommen, ist so nicht ganz korrekt. Wir importieren jetzt bereits im Schnitt 200.000 Tonnen Rindfleisch aus dem Mercosur-Raum nach Europa. 100.000 davon werden in Zöllen gesenkt. Also es bleiben noch Zölle, es bleibt eine mengenmäßige Beschränkung. Und das entspricht dann etwa 1,2% des gesamteuropäischen Konsums an Rindfleisch. Das heißt, hier geht es aus unserer Sicht schon natürlich darum, die Bedenken ernst zu nehmen, sei es jetzt beim Klimaschutz, sei es auch in der Landwirtschaft. Aber gleichzeitig auch die Chancen, die so ein Abkommen für die exportorientierte österreichische Wirtschaft darstellt, in den Vordergrund zu stellen, in den Vordergrund der Diskussion zu stellen und auch zu nutzen. Wir haben in Österreich die Situation, dass mehr als die Hälfte unseres Wohlstands, unserer Arbeitsplätze und damit auch der Sicherung unserer Sozialsysteme jenseits der eigenen Grenzen, sprich durch Exporte, erwirtschaftet wird.
Dieses Argument, wenn Mercosur nicht mit Europa handelt, mehr mit Europa handelt, dann werden sie einfach mehr mit dem asiatischen Raum, mit China handeln und dann ohne Auflagen, ohne Umwelt oder mit viel weniger Bedenken seitens der anderen Handelspartner. Hat das etwas für sich, Alexandra Strickner?
Also dieses Argument kann ich nicht wirklich nachvollziehen, vor allem weil einerseits in diesen Ländern, also Brasilien, Argentinien, also landwirtschaftliche Produktion, ja schon jetzt mit sehr viel schlechteren Umweltauflagen erfolgt. Also es werden sehr viele Pestizide benutzt. Es wird zum Beispiel Ractopamin verwendet in der Rinderzucht, also ein Hormonmittel, damit die schneller wachsen. Und in diesem Abkommen, zumindest das, was jetzt vorliegt, ist ja nicht zu erkennen, dass das in irgendeiner Form vorgibt, dass diese Länder zu diesen anderen Bedingungen letztlich erzeugen sollen und dass man sozusagen in diese Richtung geht, dass diese Produktion umgestellt wird. Das ist das eine. Das zweite, was für mich nicht nachvollziehbar ist oder was problematisch ist, dass ja eigentlich, indem man weiter sozusagen die Landwirtschaft öffnet, Europas, erzeugt man ja weiterhin diesen zusätzlichen Wettbewerbsdruck für die Landwirtschaft, der dann dazu führt, dass wir erst recht die ohnehin schon in Europa sich seit Jahren im Umbau befindliche Landwirtschaft in Richtung mehr Industrialisierung weiter in diese Richtung treiben. Das heißt, die europäische Landwirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten einfach immer mehr weggekommen von der kleinräumigen bäuerlichen Landwirtschaft, weil das die einzige Form ist, wo Betriebe letztlich dann noch bestehen können. Diesen Trend würde man mit dem weiter vorantreiben. Und man sieht das auch, weil es ja immer so heißt, dass das keine Auswirkungen hat auf die Höhe der Standards in Europa, dass das eben nicht stimmt. Also ich habe gerade vor einigen Tagen gelesen, dass die europäischen Mitgliedsländer jetzt beschlossen haben, die Bienenleitlinie abzuschwächen. Das ist eine Leitlinie, in der man beschließt oder festhält, welche Pestizide dürfen nicht verwendet werden, um eben sicherzustellen, dass Bienen nicht gefährdet werden oder gefährdet sind. Es gab ja diese große Debatte auch in Österreich mit dem Verbot der gewisser Pestizide, die eben zum massenhaften Sterben von Bienen geführt haben. Und da ist man jetzt bereit, das plötzlich aufzuweichen. Und das ist für mich ein Ausdruck, oder so sieht man sehr, sehr schön.
Entschuldigung, im Zusammenhang mit diesem Abkommen.
Ja, da sieht man sehr schön die Verbindung, wie der Druck auf die Absenkung von Standards, von hohen Schutzstandards in Europa bereits im Gange ist, um sozusagen hier vorzubauen, dass dann Bauern und Landwirte in Europa eben auch wieder mit mehr Pestiziden produzieren können. Als nichts anderes würde ich diese Entscheidung der Mitgliedsländer, diese Bienenleitlinie abzuschwächen, lesen. Das heißt, man schafft Wettbewerbsbedingungen, wo natürlich dort, wo höhere Standards sind, die unter Druck kommen, wenn man einfach mehr importiert aus Ländern mit niedrigeren Standards. Insofern ist sozusagen die Geschichte, dass man hier die hohen Standards exportieren würde mit diesem Abkommen, also das ist ja die Geschichte, die immer erzählt wird, ist einfach nicht nachvollziehbar, wenn man einfach sieht, was sozusagen dann de facto hier passieren. Und es gibt ja den massiven Druck, auch die Umweltstandards abzusenken. Auch in Österreich hatten wir ja erlebt, dass man UVPs absenken will. So der Druck ist genau in die andere Richtung.
Herr Sekali, Sie haben sich schon Verschiedenes notiert. Ich lade Sie gleich ein, Ihre Seite noch einmal darzustellen. Ich möchte aber auch Sie noch einmal einladen anzurufen. 0800 22 69 79. Herr Magister Kläuber war der Erste. Bitte Sie. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Also ich bin Ökonom und ich war früher ganz der Auffassung von dem Herrn von der Industriellen Vereinigung.
Magister Sekali.
Und ich bin heute 54. Ich habe drei Kinder. Und ich bin heute komplett der Auffassung von der Dame von Attack. Ich glaube, dass der internationale Handel, die Globalisierung sehr viel Wohlstand gebracht hat, aber gleichzeitig einen enormen Druck auf die Menschen und eine enorme Umweltverschmutzung und Umweltbelastung. Und nur, wirklich nur, wenn man die tatsächlichen Kosten, das lernt man in der ersten Hack in der Schule, wenn man die tatsächlichen Produktionskosten auch in den internationalen Handel einfließen lässt, was heißt Umweltbelastung, Lärmbelastung, Umweltverschmutzung, Stress und so weiter und so fort, dann bin ich für den internationalen Handel. Aber heute fahren die großen Seefahrtschiffe mit Rohöl umgesteuert und die Umwelt wird zerstört. Und nur ein zweites noch. Ich bin zwar für die freie Marktwirtschaft, aber nicht bei der Produktion von Fleisch. Ich bin bei der Produktion von Fleisch, sprich bei den Bauern, für kleinsträumige Betriebe, die umweltschonend und tierschonend unsere Nahrungsmittel produzieren. Vielen Dank.
Danke auch, Magister Kläuber. Und ich nehme gleich eine Frage, die per Mail gekommen ist, von Herrn Franz Politzer dazu. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Einleitung wurden umfangreich die Vorteile für Europa dargelegt. Welche vergleichbaren Vorteile haben die Mercosur-Staaten? Gebe beides weiter an Dr. Robert Hafner. Landwirtschaft in Südamerika, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben diese Bilder vor Augen, so unendliche Weiten und große Rinderherden grasen da.
Also
ist das zutreffend, dieses Bild?
Also prinzipiell kann man sagen, die unendlichen Weiten, ja, sie gibt es. Vor allem, wenn man dann in den großen Anbaugebieten sich jetzt bewegt, wie in der argentinischen Pampa oder im brasilianischen Mato Grosso, wo eben dann sehr stark mit Monokulturen gearbeitet wird, Soja, Mais, Weizen.
Also die Rinderherden sind das eine.
Die Rinderherden, dazu komme ich
und
noch.
Und auch Schafherden in manchen
Gegenden. Die Rinderherden, das ist das Spannende, man hatte immer so das Bild der frei grasenden Rinderherden, die eben dann eingefangen werden, wenn sie eben geschlachtet werden beispielsweise. Da gibt es in den letzten Jahren einen sehr starken Trend hin zu den sogenannten Feedlots, wo eben dann kleinräumig sehr viele Rinder gezüchtet werden. Also das hat dann nichts mehr wirklich mit der Romantisierung der Rinderherden oder des Gauchotums, wie es
heißt, das sind zu tun. Das heißt, das sind so eingezäunte Areale.
Genau.
Man kennt das vielleicht aus Luftbildern, hat man es da oder dort gesehen, wo die Rinder dann zwar im Freien, aber mit eher weniger Bewegungsfreiheit.
Genau. Also wenn man vor so einem Feedlot steht, kann man dann sagen, sind 5.000, 10.000 Rinder an einem Ort und man sieht eigentlich nur die Köpfe und die Schultern beziehungsweise den Rücken von den Rindern. Also man sieht nichts anderes als Rinder, das Meer von Rindern, kann man sagen.
Sie haben sich außerdem stark beschäftigt mit der Soja, mit dem Sojaanbau.
Genau.
Das ist auch immer wieder im Gespräch. Wir hatten letzten Donnerstag, möchte ich erwähnen, eine Sendung auch über Sojaanbau in Österreich als Alternative zum Soja aus Lateinamerika. Wie kann man sich da die Produktion vorstellen?
Ja, im Prinzip ist die Produktion im Vergleich zu Österreich natürlich in die Höhe skaliert. Also man geht ja davon aus, dass man, wenn man einen kleinen Betrieb hat in Argentinien, Brasilien, dann sind es 10.000, 20.000 Hektar und es gäbe dann weit über die 100.000 Hektar hinaus. Also es sind schon enorme Größen. Man agiert mit sehr starker Mechanisierung. Das heißt, es wird ja immer wieder argumentiert, ja, Soja schafft Arbeit, Soja schafft Wohlstand und reduziert die Armut. Vor Ort ist das immer schwierig einzuschätzen, denn wenn zum Beispiel Wald abgeholzt wird, ja, da braucht man Leute, da wird Arbeit geschaffen, aber danach wird es eigentlich von Spezialisten und Spezialistinnen betrieben, wo es dann für 1.000, 5.000 Hektar ungefähr 3 Angestellte gibt. Also da sieht man schon eine sehr starke Mechanisierung, sehr stark industrialisiert. Und natürlich muss man auch erwähnen im südamerikanischen Kontext das genmanipulierte Saatgut. Und das ganze System dahinter spielt eine zentrale Rolle.
Wie wird Mercosur bzw. der Vertrag jetzt mit der EU in den betroffenen Ländern selbst diskutiert? Wird das dort begrüßt, abgelehnt? Man hört das ja Verschiedenes. Alexander Streckner.
Also was man sagen kann, ist, dass eigentlich quer durch die Bank von den Gewerkschaften, also alle Gewerkschaftsverbände dieser 4 Länder, die auch vereint sind in einem gemeinsamen Verband, lehnen dieses Abkommen ab. Natürlich auch die Zivilgesellschaft sehr breit, Umweltverbände, auch die indigenen Völker, die natürlich massiv betroffen sind. Und da möchte ich eben auch nochmal sagen, warum lehnen das eigentlich auch diese Gewerkschaftsverbände ab? Also aus deren Sicht ist dieses Abkommen der Todesstoß, das ist wirklich Zitat von Ihnen, ist der Todesstoß für die Industrie und das Ende von qualitativen Arbeitsplätzen und angemessenen Löhnen in diesen Ländern.
Also um das zu verstehen, der Industrien, die bisher geschützt waren durch relativ hohe Importzölle.
Der Industrien dort, genau. Also so das eine ist ja, dass diese Autoindustrie, die es in diesen Ländern gibt, in erster Linie Autos für diese Länder produziert hat. Also das war jetzt keine exportorientierte Autoindustrie, die hat ein bisschen vielleicht in Lateinamerika noch in andere Länder exportiert, aber da im Wesentlichen waren eben sozusagen die großen Autokonzerne der Welt dort vertreten, in diesen Ländern haben dort ihre Produktionseinheiten von VW, General Motors etc. Und die haben einfach für diese Region produziert. Also das ist das eine. Und dann gibt es natürlich einen großen Teil der Industrie, der mit dem auch geschützt ist. Es sollen ja 90% aller Zölle für Industriegüter innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums abgeschafft werden. Innerhalb von 10 Jahren, genau. Und da gibt es eben diese große Sorge, dass natürlich diese Industriearbeitsplätze eben auch massiv unter Druck kommen und wie wir es eben schon kennen, also einerseits werden diese Arbeitsplätze entweder verloren gehen, also eben Deindustrialisierung, man wirft diese Region noch mehr zurück als, ja.
Man kann aber auch sagen, dass die hohen Zölle lange Zeit dafür gesorgt haben, dass die Industrie in Brasilien zum Beispiel wenig wettbewerbsfähig war. Also es gibt auch dieses Argument für Modernisierung durch Freihandel.
Das könnte man auch anführen. Aber zugleich, denke ich, sind wir eben heute in einer Situation der Klimakrise, wo wir uns überlegen müssen, wie gestalten wir die Produktion der Dinge, die wir brauchen in Zukunft, in einer klimafreundlichen Art und Weise. Und jetzt kann man das natürlich machen, indem man diesen globalen Handel ausweitet, Konkurrenzsituationen herstellt, die eben die Arbeitsbedingungen nach unten führen, weil in Wirklichkeit die diesen Prozess treiben, sind eben global organisierte Konzerne, die überall sitzen und die ein Interesse nach einem globalen Markt haben, mit wenig Handelsbarrieren, wo sie eben die günstigsten Arbeitsbedingungen haben können, um es dann dorthin zu exportieren, wo es für sie nötig ist.
Herr Sekade,
Entschuldigung. Geht sich eben nicht mehr aus.
Verstehe. Herr Sekade, Ihnen liegt jetzt schon lange einiges auf der Zunge.
Naja, es waren schon einige Wortmeldungen, deswegen werde ich sehr gerne darauf eingehen. Also ich glaube, es überrascht nicht, wir sehen die meisten Dinge anders als Attac. Zum einen, wir stehen insgesamt dem...
Und als die Gewerkschaften?
Naja, nicht alles, aber sozusagen den einen oder anderen Punkt darf ich vielleicht schon bitte aufgreifen. Darum, ja. In vielen Fällen schon. Also prinzipiell aus unserer Sicht ist der weltweite Handel, solange fair und frei ist, etwas Positives. Und hier ist es so, Wenn man sich die Zahlen anschaut, auch der Vereinten Nationen, der weltweite Handel hat vor allem in den letzten 20 Jahren sehr viele Millionen Menschen aus extremer Armut befreit. Also der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, ist weltweit von knapp 36% auf 12% gesunken. Die Europäische Union ist hier auch ein Erfolgsbeispiel, was passiert, wenn man sich wirtschaftlich gut integriert zusammen. Es gibt auch andere Beispiele, Südkorea, ja, nur um eins zu nennen. Und man sieht auch die Folgen in den USA der relativ protektionistischen Politik von Präsident Trump, die jetzt schon sozusagen gewisse Folgen zeigt. Es ist definitiv so, aus unserer Sicht, Handel schafft Wohlstand, Abschottung und Protektionismus schafft das Gegenteil. Und ich darf vielleicht auf das eine oder andere noch eingehen, was genannt wurde. Zum einen wurde gesagt von den Pestiziden, die im Einsatz sind im Mercosur-Raum. Hier ist schon wichtig, aus unserer Sicht festzuhalten, wir importieren ja jetzt bereits relativ viele Lebensmittel aus diesem Raum. Das heißt, das Problem hätten wir theoretisch mit oder ohne Handelsabkommen. Die Kontrollen, die es gibt an den EU-Außengrenzen, die bleiben auch erhalten und finden weiterhin statt. Das heißt, da sehen wir keine Kausalität jetzt mit dem Handelsabkommen. Und ich darf auf die Landwirtschaft kurz eingehen, bin kein Vertreter der Landwirtschaft, aber sozusagen der Herr, der eingeschaltet war, hat ja darauf speziell Bezug genommen. Hier ist, glaube ich, wichtig, zwei verschiedene Dinge schon im Hinterkopf zu haben. Zum einen, die österreichische Landwirtschaft ist ja auch exportorientiert und auf den internationalen Märkten erfolgreich unterwegs. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union haben sich österreichische Produkte in der Landwirtschaft, also im Export von Landwirtschaftsprodukten, versechsfacht. Generell verdreifacht, was auch schon eine Erfolgsgeschichte ist, aber in der Landwirtschaft versechsfacht. Das heißt, hier zu sagen, man steigt aus dem internationalen Handel aus, wäre nicht im Sinne der Landwirtschaft. Zum anderen darf man, glaube ich, eins nicht vergessen. Ich habe zu Beginn schon gesagt, Importe sind auch deswegen wichtig, weil sozusagen Preise senken, damit die Kaufkraft erhöhen. Man kann natürlich schon so, wie die Frau Strickner gesagt hat, hinterfragen, warum transportieren wir sozusagen Rindfleisch aus Südamerika nach Europa. Jetzt abgesehen davon, dass der Konsument dann schlichtweg mehr Auswahl hat, weil es kann ja theoretisch jemanden geben, dem das besser schmeckt oder schlechter schmeckt. Der mündige Konsument entscheidet am Ende des Tages selbst. Aber man kann die gleiche Frage nach der Logik auch stellen, warum transportieren wir es zwischen Lissabon und Wien und warum transportieren wir es zwischen Vorarlberg und Wien? Es gibt auch im Mostviertel genug Rinderbauern, dann könnte man auch sagen, als Wiener kriegt man nur noch Rindfleisch aus dem Mostviertel. Der Haken an der Sache ist, je enger ich diese Schlinge ziehe, desto weniger Wettbewerb gibt es und desto mehr steigen die Preise. Bedeutet das dann eben Rindfleisch in dem Fall nur noch für Leute oder für eine bestimmte Gesellschaftsschicht, der vorreserviert wäre? Das halten wir für den falschen Weg. Und noch ein letzter Punkt zur Landwirtschaft. Ich habe schon vorhin gesagt, dass es wichtig ist, alles mit einem gewissen Augenmaß zu sehen. Knapp 1,6% aller Importe im Landwirtschaftsbereich nach Österreich kommen aus dem Mercosur-Raum. In dem Abkommen sind sehr, sehr viele Schutzmechanismen eingebaut. Sprich, ich habe schon vorhin erwähnt, dass es eine mengenmäßige Beschränkung gibt. Es gibt weiterhin Zölle. Es gibt eine Schutzklausel, die sozusagen, wenn es zu einem starken Anstieg kommt, auch wieder Handelspräferenzen zurücknehmen kann und, und. Also dann, wir rechnen von den 1,6% dann nicht mit einer drastischen Verschiebung. Das heißt, im Fazit, wir haben ja ähnliche Diskussionen wie diese hier auch lebhaft in Erinnerung von vor 3 Jahren mit dem Abkommen EU-Kanada, Stichwort.
Heben wir das noch ab.
CETA. Da wollte ich nur sagen, Bedenken wichtig ernst zu nehmen, aber Chancen auch in den Vordergrund stellen. Danke.
Musik aus Argentinien, aber gespielt von zwei Brasilianern. Musik von nicht weit entfernt von dort, wo Sie Forschung betreiben, Robert Hafner. Die Provinz Corrientes in Argentinien und Sie sind gleich daneben in Chaco. Wie sieht denn das, worüber wir gesprochen haben, oder manches davon, aus der Nähe aus? Landwirtschaftliche Produktion in Südamerika. Ist den Leuten die Umwelt dort kein Anliegen oder keine Sorge? Wir erfahren, es gibt zum Teil vielfach höhere Grenzwerte, bis zu 40-fach höher. Es werden Mittel zugelassen, die in Europa nicht erlaubt sind. Wie wird das dort gesehen?
Ja, damit habe ich mich in den letzten mehr als 5 Jahren intensiv beschäftigt. Was denkt eigentlich die lokale Bevölkerung vor Ort? Ich habe vorher schon gesagt, ja, im Endeffekt, der große Diskurs ist ja da. Soja schafft Arbeit, Wohlstand, reduziert den Hunger, aber die lokale Bevölkerung ist nicht wirklich eingebettet. Weil es eben gerade im Nordwesten von Argentinien der Fall ist, da hat es vorher keine großräumige Landwirtschaft gegeben. Also es ist wirklich ein Strukturwandel vollzogen worden von Leuten, die eben zuerst im Wald gelebt haben, vom Wald, mit dem Wald gelebt haben großteils. Und dann wurde eben abgeholzt und groß Soja angebaut. Aber, und da ist in Argentinien natürlich ein Spezialfall, dass in den letzten 10, 15 Jahren, vor allem unter den Kirchenregierungen, sehr stark die Umverteilung stattgefunden hat. Soja-Exporte, Soja wird in Argentinien hauptsächlich für den Export produziert, wo es eben dann auch in die EU geht, aber nicht nur. Und die Exportzölle waren damals bei bis zu 35%. Also man muss wirklich sich das auf der Zunge zergehen lassen, also das sind Exportzölle. Das heißt, wenn ich als argentinischer Farmer in die EU exportieren will, zahle ich an den argentinischen Staat 35% Exportzoll. Und dadurch wurde eben in der Vergangenheit immer wieder versucht, der Reichtum durch die Landwirtschaft, durch den Sojaboom umzuverteilen. Gab es teilweise bis zu über 60 Sozialprogramme, die eben von diesem Soja-Export indirekt profitiert haben. Das ist natürlich auch eine sehr stark klientelistische Politik gewesen.
Klientelistisch, das heißt für bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr als für andere.
Genau. Also um eben auch das System Kirchner, also der Nestor Kirchner bzw. die Cristina Fernández de Kirchner, Präsident bzw. seine Frau, die Präsidentin danach, regierten ja das Land über längere Zeit. Und so versuchte man sich eben die Wählerschaft bei Stange zu halten. Hat sich natürlich mittlerweile wieder verändert durch den neuen Präsidenten Mauricio Macri, beziehungsweise wieder im europäischen Herbst neu gewählt, was auch wieder neue Spannungen mit reinbringt.
Kann man sagen, dass Macri eine andere Art Klientelpolitik macht, eher für im Interesse zum Beispiel der großen Agrarproduzenten? Oder wäre das vereinfacht gesagt?
Also was man schon sagen kann, ist, dass Mauricio Macri sehr stark für die Wirtschaft arbeitet. Das heißt, für Unternehmen, für die, um eben in einem neoliberalen Sinne durch, ja, man könnte schon fast sagen, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut.
Wirtschaft kann aber Verschiedenes heißen. Genau. Weil Wirtschaft also ist ja auch ist die nationale Industrie, die man ja lange Zeit in Brasilien auch besonders, kommen wir gleich darauf zu sprechen, versucht hat zu schützen durch Importzölle.
Genau, also da ist es, kann man sagen, im Prinzip wird erst von Macri, wenn man jetzt konkret wieder auf das Freihandelsabkommen geht, wird es groß gefeiert, dass das jetzt der neue Wurf ist, dass es praktisch für die argentinische Wirtschaft, sowohl, also vor allem im Agrobereich, der sehr stark wächst, aber auch für die Industrie, die industriellen Vereinigung, ist da etwas zwiegespalten. Sie sagt, sie ist nicht so kritisch wie jetzt die Kirchneristas, die einfach sehr stark gegen das Abkommen sind, aber auch nicht so positiv gestimmt wie jetzt Mauricio Macri und seine Partei. Aber man sieht schon, dass ein sehr großer Wohlwollen eigentlich da ist für dieses Abkommen, für weil dieses es eben ein Erfolg ist. Jetzt bekommt Argentinien bzw. bekommt der Mercosur wieder den Anschluss zur Welt. Das ist so der große Diskurs. Jetzt schaffen wir es, dass wir praktisch wieder eine Rolle spielen können auf dem globalen Markt.
Herr Sicardi und Frau Strickner, Brasilien ist ja eine besonders komplexe Situation. Wir hatten dort 2016 etwas, dass Politikwissenschaftler einen legalen Staatsstreich nennen. Das klingt wie ein Widerspruch in sich. Das heißt, es ist die Präsidentin abgewählt worden vom Parlament, insofern legal, aber mit Begründungen, die vermutlich nicht rechtsstaatlich der Verfassung entsprechen. Es hat dann eine Zwischenregierung gegeben, eine nicht gewählte 2 Jahre lang. Jetzt gibt es den Präsidenten Bolsonaro, Jair Bolsonaro, seit 1. Jänner amtiert er. Er ist gewählt worden, allerdings hat der aussichtsreichste und beliebteste Gegenkandidat nicht treten dürfen. Also er wurde aus dem Verkehr gezogen, wie sich jetzt herausstellt, durch einen sehr stark politisch motivierten Prozess. Es hat illegale Absprachen gegeben zwischen Richter und Staatsanwalt. Nun gut, da kann man sagen, das ist Sache der Brasilianer, wie sie das intern regeln. Nur da, wo Menschenrechte ins Spiel kommen, Sie haben vorhin erwähnt, es gibt auch Repression zum Teil, insbesondere gegen Indigene, aber auch in Landkonflikten. Also vorletztes Jahr sind über 70 Menschen dabei ermordet worden. Da kann man dann vielleicht nicht mehr sagen, das geht uns nichts an, denn Menschenrechte sind bekanntlich universell. Und aller Verantwortung, weiß nicht, wer von Ihnen zuerst dem sprechen möchte.
Kann ich nur zustimmen, insofern.
Danke.
Dem kann ich nur zustimmen. Insofern ist für uns eben dieses Abkommen auch ein Frontalangriff auf Menschenrechte und Arbeitnehmerinnenrechte. Und er ist auch ein Verrat für uns an den Werten, für die die EU vorgibt zu stehen. Die ja eben immer die sind, ne? Menschenrechte, sich dafür einzusetzen, auch die Anerkennung rechtsstaatlicher Institutionen, demokratischer Rechte. Wenn man sich eben vor Augen führt, wie hier Lula verhindert worden ist, also das, was jetzt so langsam rauskommt, und auch die kurze Bilanz von Bolsonaro anschaut, dann läuten da bei uns natürlich alle Alarmglocken. Und für uns ist es schon nicht nachvollziehbar, wie man ein Abkommen macht mit einer Region, wo eben ein Land ist, das da, wo so klar es derart viele Menschenrechtsverletzungen gibt. Brasilien, also gerade in der Landwirtschaft, in der Rinderzucht, gibt es ja auch noch sehr viel an sklavenähnlicher Arbeit. Also es gibt hier einfach eine Reihe von Vorfällen. Und was wir beobachten, ist, dass eben immer da, wo es darum geht, die Rechte von Konzernen festzuschreiben, die EU an vorderster Stelle ist, nämlich auch wirklich rechtlich abgesichert. Und das ist sozusagen dieser ganze Komplex der Sonderklagerichte für Konzerne. Der ist in diesem Abkommen nicht drinnen, aber generell treibt hier die EU massiv dieses Projekt voran. Und zugleich findet ja auf der UNO-Ebene gerade seit mehreren Jahren die Verhandlung für ein verbindliches Abkommen für Unternehmen statt, um eben endlich diese Menschenrechtsverletzungen hier eine Handhabe zu bekommen. Dieser Prozess wird von Seiten der EU und auch der Mitgliedstaaten, also kann man sagen, abgebremst. Man tut alles, damit das nicht kommt. Man will alles, was Menschenrechte betrifft, die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten, immer nur unverbindliche Regeln. Und das sieht man auch zum Beispiel an dem Mechanismus, Streitbeilegungsmechanismus, der eben da in dem Nachhaltigkeitskapitel vorgesehen ist. Man kann sagen, das ist einfach ein zahnloser Dialogmechanismus, der eben außer, dass geredet wird, nichts bringt. Und man sieht auch mit der Erfahrung von Südkorea, wo genau dieser Mechanismus schon drinnen steht, wie schwierig das ist. Die Frau Malmström hat in ihrem Beitrag in den Salzburger Nachrichten davon gesprochen, dass da jetzt endlich ein Dialog stattfindet. Und dann muss man aber dazu sagen, dass die Gewerkschaften 6 Jahre lang hier bereits gesagt haben, es gibt ein Problem, man muss hier was tun. 6 Jahre lang ist nichts gemacht worden. Und dann wird erst nur sowieso geredet und es kommt zu einem Dialog mit wiederum nicht verpflichtenden Umsetzungen. Und daher ist das eigentlich sehr bedenklich, weil man weiß, in Brasilien gibt es schon viele Probleme und dann hat man eigentlich nur ein zahnloses Dialogforum.
Ist es zahnlos, Herr Magister Secardi?
Also vorneweg, weil Sie gefragt haben, auch nach Jair Bolsonaro. Also ich glaube, den Erfolg von Jair Bolsonaro, den werde jetzt nicht ich bewerten, den werden die Brasilianerinnen und Brasilianer dann bewerten bei gegebener Zeit, bei den nächsten Wahlen oder auch schon davor. Prinzipiell zum Thema, Sie hatten die politische Stabilität angesprochen. Aus unserer Sicht ist es ganz klar, ich habe schon vorhin betont, Handel schafft aus unserer Sicht Wohlstand und mit Wohlstand kommt auch politische Stabilität. Also das ist schon ineinander sehr, sehr, sehr verzahnt. Die Menschenrechte und andere Nachhaltigkeitsthemen sind im Handelsabkommen ganz klar behandelt. Es wird auch verwiesen auf die ILO-Kernarbeitsnormen, es wird verwiesen auf das Pariser Klimaübereinkommen und auf viele andere internationale und multilaterale Übereinkommen. Das ist aus unserer Sicht wichtig. Man darf aber vielleicht zwei Dinge nicht außer Acht lassen. Zum einen, das Handelsabkommen ist nun mal ein Handelsabkommen. Das bedeutet, im Zentrum des Handelsabkommens steht der Abbau von Handelshürden und damit Wachstum und Wohlstand und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks oder des südlichen Atlantiks in dem Fall. Trotzdem ist es dennoch wichtig, dass die Nachhaltigkeit drinnen ist, dass sich beide völkerrechtlich dazu verpflichten, das Pariser Klimaübereinkommen umzusetzen und auch andere Konventionen im Bereich der Menschenrechte. Man darf aber, glaube ich, schon eins auch dazu sagen, dass auch an dieser Stelle stellt sich die Frage nach den Alternativen. Ja? Weil wenn man jetzt sagt, na gut, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht prioritär genug in dem Abkommen geregelt, ich glaube, das sagt ja die Frau Strickner, dann stellt sich die Frage, was wird denn dadurch besser, wenn es das Abkommen nicht gibt, dann ist es nirgends geregelt und dann ist es auch nicht völkerrechtlich verpflichtend. Und ich weise nochmal darauf hin, dass der größte Handelspartner Mercosurs China ist und dass China keine Handelsabkommen abschließt, in denen die Nachhaltigkeit sozusagen ein zentrales Element ist. Das aus unserer Sicht ist auch beim Thema weltweiter Klimaschutz, genauso wie beim Thema Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, wichtig, auch die Vorteile dieses Abkommens zu sehen und auch ins Zentrum der Diskussion zu stellen und somit auch zu einer Versachlichung dieser Diskussion beizutragen. Danke.
Frau Prinz ist am Telefon. Wir mussten schon lange warten. Ich bitte um Entschuldigung.
Ja, gut. Passt schon. Grüß Gott. Ich glaube, es reicht irgendwie. Auf der einen Seite gibt es Klimaabkommen. Auf der anderen Seite werden die großen Handelsabkommen gefördert. Ist schon ein bisschen eigenartig. In diesen Ländern wird der Tierschutz überhaupt nicht eingehalten. Mein Mann ist sehr viel gereist und er hat sehr viel erlebt. Es wird maßlos mit Gift gedüngt. Man sollte das Ganze schon einmal hinterfragen, überhaupt die Lebensmittelindustrie. Ist die überhaupt in diesem Ausmaß notwendig in unserem Land? Es werden Flugzeuge fliegen und es wird kein Klima eingehalten. Es sollte bei diesen Abkommen eine Volksbefragung geben, denn meiner Ansicht nach sollen Politiker nicht alles bestimmen können. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Vielen Dank. Das war auch eine Frage von Frau Hautz. Sie fragt, ob es ein Volksbegehren gegen das Abkommen gibt. Meines Wissens bisher nicht.
Nein. Derzeit nicht, aber vielleicht muss man auch an dieser Stelle mal sagen, dass das Abkommen ja eben noch nicht wirklich am Tisch liegt. Das ist ein politisches Bekenntnis.
Es ist ein Entwurf.
Es ist ein Entwurf, genau. Also da ist ja noch gar nichts sozusagen formal politisch entschieden. Das ist auch gut so. Es wird hier massiv Widerstand geben, dieses Abkommen zu verhindern. Und ich würde auch meinen, dass es durchaus überlegenswert ist, dass man eben nicht ein Volksbegehren, weil wir haben das ja auch gesehen beim CETA-Volksbegehren, was damit passiert ist, dass man da durchaus sich überlegt, dass man hier eine Volksabstimmung macht. Ich denke, es ist ein Abkommen, das wirklich im Kern diese Klimafrage hat, ein Abkommen, das wirklich das befeuern wird, dass diese Kipppunkte näher kommen, von denen immer die Klimaforscher und Forscherinnen sprechen. Und daher denke ich, würde es durchaus Sinn machen, dass man sagt, das sollen die Menschen entscheiden.
Kipppunkte, Sie meinen, es gibt Kippeffekte, wenn zum Beispiel, Sie haben vorhin erwähnt, 20-25% des Regenwalds sind derzeit gerodet. Wenn das eine kritische Schwelle überschreitet, dann ändert sich das Klima in der Region. Das heißt, da kommen dann auch nicht mehr genau. Die Niederschläge aus dem Amazonasgebiet auf die anderen Teile, auf die anderen Regionen in Südamerika. Als Geograf, Robert Hafner, können Sie das wahrscheinlich auch erklären, oder?
Ja, also vielleicht kann ich das an einem ganz konkreten Beispiel festmachen, eben wieder der Nordwesten Argentiniens. Da gibt es jetzt seit ungefähr 30 Jahren den massiven Sojaanbau. Also es wurde abgeholzt, jetzt ist Soja da. Und man merkt auch schon kleinräumig, dass sich die Niederschlagsmengen verändern, dass es Wetterextremer gibt. Es gibt auch mehr Überschwemmungen, die jetzt dann nicht nur eben auch die Produktion, die Sojaproduktion selbst betreffen, gepaart dann mit sehr starken Dürreperioden, die natürlich sich auch nicht positiv auswirken, aber sie betreffen auch die lokale Bevölkerung. Und dann sind wir natürlich beim ganz großen Thema der Umweltgerechtigkeit, wer profitiert jetzt dann eigentlich von diesen Veränderungen? Denn es gibt ja mehr oder minder klare Auslöser für diese Veränderungen, aber tragen müssen es dann andere. Denn meistens, muss ich das so vorstellen, wenn jetzt Soja angebaut wird, gibt es nur relativ wenige Sojafarmer, die direkt vor Ort wohnen. Das heißt, die Effekte tragen dann andere Personen, trägt die lokale Bevölkerung. Und da ist natürlich die Frage der Verantwortung, und da kann man jetzt wieder den Bogen spannen zu uns als Konsumenten und Konsumentinnen. Welche Verantwortung tragen wir hier und welche Aktionen müssen wir hier setzen? Aber eben auf Augenhöhe. Und das ist besonders wichtig auch in der Debatte zu sehen. Wir sprechen hier sehr stark von einer europäischen Perspektive, aber was denkt eigentlich die Bevölkerung vor Ort im Mercosur? Und das sieht man eben gerade in Argentinien. Ich habe jetzt mehrere Meinungen eingeholt vor Ort und Einschätzungen, wo eben gesagt wird, ja, das Abkommen, ja, wir haben es irgendwie so im Hintergrund mitbekommen, aber zurzeit haben wir irgendwie andere Probleme. Stichwort große Wirtschaftskrise in Argentinien, Inflation von über 50%.
Das heißt, das Abkommen spielt gar nicht die große Rolle in den Mercosur-Staaten oder in Argentinien zumindest.
In den Medien wird es zurzeit nicht allzu groß aufgegriffen. Nein.
Wir sind am Ende der Zeit. Es tut mir leid, ich weiß, Sie alle hätten noch viel zu sagen. Ich danke wirklich herzlich für die Teilnahme. Robert Hafner als Geograf an der Universität in Graz, Igor Sicardi von der Industriellen Vereinigung und Alexander Strickner heute hier für die Organisation ATTAC. Morgen in Punkt 1 spricht Xaver Fortuber mit dem Wirtschaftswissenschaftler Josef Baumgartner über ein Phänomen, das uns manchmal ärgert, die Inflation. Wie funktioniert sie? Was wird gemessen? Wer kann sie steuern? Und welchen Sinn hat sie? Das morgen in Punkt 1. Für heute sagen danke am Telefon Xavier Plüss, Technik Susanne Wirtitsch und Regie Alois Schörk-Huber. Ich danke fürs Zuhören, fürs Anrufen und fürs Interesse. Auf Wiederhören, sagt Johann Kneis.
Mit Ö1 zu den Bregenzer Festspielen. Die Wiener Symphoniker spielen heuer alle 4 Symphonien von Johannes Brahms unter der Leitung ihres Chefdirigenten Philipp Jordan. Der Festspielsender vergibt heute Karten für das zweite Konzert mit der dritten und der vierten Symphonie am 5. August im Bregenzer Festspielhaus. Wer jetzt am schnellsten anruft, erhält 2 Karten für das Konzert. Machen Sie mit über das Ö1-Service unter der Telefonnummer 01 501 70 371.